Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 28. August 2025.
Andreas, du hast mir heute ein Foto geschickt. Hallo erstmal. Du hast mir heute ein Foto geschickt. Du warst mit einer Reisegruppe unterwegs in Rom und ganz viele Hörerinnen und Hörer waren dabei. Erzähl mal, was waren das für Leute? Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Ich will alles wissen.
Hallo Heike. Erstmal hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, du, das war auch für mich eine totale Überraschung, weil ich habe einfach mal in die Gruppe gefragt. Hier sind gerade ziemlich viele Gäste von uns. Das sind deutlich über 100. Und ich habe dann einfach mal gefragt, wer kennt denn von euch den Podcast? Und dann gingen ganz viele Hände hoch und ich habe gesagt, das ist ja cool. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele, ich würde mal schätzen, fast jeder Zweite hat gesagt, ja, ich kenne den Podcast. Und ja, das hat mich auch gefreut. Das war ganz toll. Die sind auch schon ganz gespannt auf diese Folge heute. Die grüße ich jetzt mal also. Also hallo
ja,
nach Rom.
Auch von mir, liebe Grüße.
Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Und wir sind zusammen in der Peterskirche. Wir waren ja gerade eben, ich komme sozusagen gerade nach Hause. Wir waren in der Peterskirche zusammen.
Gut, aber die kennst du doch in- und auswendig, oder? Also du kannst da doch genau, du kannst mit geschlossenen Augen könntest du sie mir jetzt beschreiben, oder?
Ja, es
oder ist was neu.
Ja, also pass auf, dass in der Peterskirche etwas neu ist, ist sehr, 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 sehr selten. Das passiert alle 300 Jahre. Weil es ist nicht so, dass man in der Kirche irgendwie was umbauen kann. Verstehst du? Das ist das wichtigste barocke Gebäude der Welt. Also das ist jetzt nur, es gibt tatsächlich, und ich dachte, ich falle vom Stuhl, eine Neuerung. Mhm. Also ich glaube, die letzte Neuerung in der Peterskirche dürfte so 1850 gewesen sein.
Okay. Und jetzt?
Ich komme also vom Hauptaltar und gehe auf den Ausgang zu. Also für alle die, die sich ein bisschen in der Peterskirche auskennen. Ich meine, wenn man hineingeht, das linke Seitenschiff. Im linken Seitenschiff, und zwar genau da, wo normalerweise, Rom-Fans wissen das jetzt, die Krippe aufgebaut wird in der Kirche. Es gibt zu Weihnachten immer zwei Krippen. Es gibt eine Krippe draußen auf dem Platz, die ist ganz berühmt. Und es gibt eine zweite Krippe in der Kirche. Das ist immer eine besonders schöne, liebevolle. Stehen immer hunderte von Kindern davor. Und an der Stelle, wo die Krippe steht, ist jetzt eine Modernisierung des Beichtstuhls. Ein Turbo-Beichtstuhl.
What? Was ist das? Wie geht das? Also, Beichtstuhl sind für mich ja sowieso außerordentlich faszinierend. Aber was ist denn ein Turbo-Beichtstuhl? Hat man da, ist da eine Uhr dann, die runterzählt oder was? Nein.
Also, pass auf. In der Tat ist es so, es gibt in der Peterskirche ziemlich viele Beichtstühle. Mhm. Das sind alte, hölzerne Kolosse. Und da steht oben die Sprache drauf, in der man beichten kann. Also Italienisch, Spanisch.
Ach, das wusste ich auch nicht.
Ja. Deutsch, Slowenisch. Da sind manchmal Pater drin, die können viele Sprachen. Da steht dann drauf, sie können hier beichten auf Deutsch, Französisch, Italienisch. Die Asiaten, die nicht christlich sind, finden in den Kirchen die Beichtstühle am interessantesten. Also die fotografieren die ständig. Die fragen sich immer, was das ist, was passiert da drin, warum ist das dunkel, warum ist da ein Gitter davor, warum sitzt an der einen Seite ein Priester, warum sitzt der im Dunkeln, warum kniet jemand anders davor, warum soll man das nicht hören, was die sich erzählen. Ist ja irgendwie auch verständlich, weil das aus einer völlig anderen Kultur kommt.
Fand ich schon immer faszinierend. Ich komme ja auch aus einer anderen Kultur. Ich fand Beichtstühle auch immer faszinierend. Fast ein bisschen gruselig, weil das dieses Gitter und dahinter so dunkel und so. Das fand ich immer merkwürdig. Ja, und jetzt also Turbo-Beichtstuhl.
Warst du schon mal in einem Beichtstuhl?
Ich weiß gar nicht genau. Also ich habe sicherlich früher auf den ganzen Reisen, Kulturreisen so viele Kirchen angeguckt. Ich glaube, da hatte ich doch Respekt, habe gedacht, das gehört sich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da drin war.
Gut, also Beichtstuhl. Also wie gesagt, die Kirche leidet unter einer Beichtkrise.
Oh.
Das heißt, früher war das Beichten eine, einer der wichtigsten Bestandteile der Kirche überhaupt. Aus einem ganz, ich glaube, vielleicht war es der wichtigste. Zumindest im Mittelalter, weil die Päpste konnten die Schuld der Könige vergeben oder sich weigern. Das heißt, wenn du an eine Hölle geglaubt hast, wenn du geglaubt hast, dass du 13.000, 20.000 Jahre in einem Fegefeuer gequält werden könntest, also wenn du das wirklich glaubst, und das haben ja jahrhundertelang viele Jahrhunderte lang viele Menschen geglaubt.
Viele glauben es immer noch.
Viele glauben es immer noch. Dann ist die Vorstellung, von einer solchen Qual erlöst werden zu können, weil ein Pfarrer die Macht hat, dich von der Sünde freizusprechen, ja, das ist natürlich eine Riesenchance.
Natürlich super reizvoll. Du kannst alles machen und dann gehst du einmal beichten und kommst in den Himmel.
Genau. Und du musst es natürlich bereuen. Wenn du es nicht bereut, geht es
ja
nicht.
Naja,
und das war halt für die Päpste in den vergangenen Jahrhunderten eine ganz wichtige, ja, auch eine ganz wichtige Waffe.
Und eine Einnahmequelle, entschuldige.
Eine Einnahmequelle, ja. Also kommen wir erstmal zur Waffe. Wenn der Kaiser oder der König nicht so wollte, wie der Papst wollte, dann hat er einfach gesagt, dann exkommuniziere ich dich, ich schmeiße dich aus der Kirche raus. Damit war klar, dass der jeweilige König der ewigen Verdammnis im Jenseits anheil gekommen ist. Also selbst der heilige Franziskus, der ja eigentlich ein ganz verständnisvoller Mann war, betet in diesem berühmten Laudato Si-Gebet, gelobt sei, also Bruder Erde und die Sonne, da sagt er auch, also aber die, die aus der Kirche gefliegen, die haben also schreckliche Qualen zu erleiden. Also das war im Mittelalter selbst bei den Intellektuellen einfach so. Und das war eine ganz wichtige Waffe, wenn der Papst gesagt hat, ich spreche dich nicht von deinen Sünden los, dann waren da Leute bei, die haben gedacht, um Gottes Willen, also das kommt uns ganz dicke, dann werde ich gegrillt und zerteilt und ja, das ist eine üble Geschichte gewesen.
Der liebende Gott, genau.
Und und in der Bibel steht halt, dass diese Macht zu, da steht, was du verbindest, wird auch im Himmel verbunden sein. Und diese Macht, Sünden zu vergeben, leitet also die Kirche aus der Bibel ab und sagt, uns ist diese Macht gegeben, auch Sünden zu vergeben. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für viele, viele Jahrhunderte. Eine Machtbasis, eine Einnahmequelle natürlich, weil die Leute mussten ja in die Kirche kommen. Das war nicht so, dass sie für Beichte Geld nehmen durften. Das war nie so. Also es war nie so, dass man zahlen musste für die Beichte. Das hat es nicht gegeben.
Nee, aber die Sünden wurden doch erlassen gegen Geld. Das war doch das.
Das ist etwas anderes. Du verwechselst das gerade mit dem Ablass.
Genau.
Da ging es um was
anderes.
Das hat
mit der Beichte gar nichts zu tun.
Nein,
also, man konnte nur Geld ohne Beichte zahlen. Also man brauchte nichts beichten, hat
ganz
Geld gezahlt und dann. Ja, ganz langsam. Wir
ganz,
haben ja Zeit. Wir haben ja
ganz viel Zeit. Nochmal ganz von vorne.
Ja, du weißt ja, ich habe keine Ahnung von deinem Verein.
Ablass, Luther.
Ja.
Da war die Idee, der heilige Gregor, der Große, auf den geht das alles zurück. Der lebt ungefähr im 4. Jahrhundert. Warum? Papst. Und er hat eine Vision. Er sieht also, die Erde öffnet sich und dann sieht er zum ersten Mal, er ist der Erste, der das sieht, das Fegefeuer.
Puh.
Guckt nach unten und sieht einen Priester, den er kannte, im Fegefeuer und sagt, also lieber Gott, das ist aber doof, dass der jetzt also da gebraten wird, zerteilt und im Heu
Unangenehm. Öl
und so gesotten wird.
Und Teer und so.
Genau. Und sagt, lieber Gott, kannst du dir nicht befreien? Und dann sagt der lieber Gott, okay, ich mach das. Und dann sieht also der heilige Gregor, der Große, der Papst, wie dieser Priester aus dem Fegefeuer in den Himmel fliegt, vor seinen Augen.
Natürlich, ja.
Und das Gute daran ist, dass seitdem leitet die Kirche die Macht ab, zu sagen, Menschen, die in der Hölle sind oder im Fegefeuer, natürlich, der kann durch die Macht des Papstes geholfen werden. Jetzt gibt's da einen Graubereich, weil also es gibt viele Theologen, die sagen, wenn jemand einmal in der Hölle gelandet ist, kommt er da nicht wieder raus. Das ist für viele auch wäre wahrscheinlich so. Aber im Fegefeuer ist es anders. Da ist man also der Meinung, da kann man wieder raus. Und der
also Ablass Hölle und Fegefeuer, ganz kurz, du musst bei mir immer bei Null anfangen. Hölle und Fegefeuer ist schon unterschiedlich. Das Fegefeuer ist in der Hölle, aber...
Nein, das Fegefeuer, also nochmal ganz vorne.
Ja.
Hölle steht in der Bibel. Gibt es auch bei den Muslimen. Mhm. Hölle ist, du bist tot und du warst im Leben irgendwie doof.
Ja.
Dann
Hölle.
Landest du in einem Bereich und in der modernen Theologie würde man sagen, etwas, was sehr weit weg ist von Gott. Also damals hat man das nicht so gesehen, sondern glaubt, gibt es einen Teufel, der brät dich und durchbohrt dich und macht ganz fiese Sachen mit dir. Und da bist du für immer drin.
Okay.
Vom Fegefeuer steht in der Bibel kein Wort.
Ach,
nirgendwo kommt das vor.
Aber wo ist das denn? Und also,
das Fegefeuer, wie gesagt, sieht zum ersten Mal Gregor der Große. Vorher hat das keiner gesehen und in der Bibel gestanden hat es auch nicht.
Jetzt verstehe ich.
Aber
ich dachte,
der Papst
das ist ja ein klarer Begriff und er hat das dann irgendwie zum ersten Mal so richtig gesehen, weil die
Nein. Ja, in der Bibel steht kein Wort vom Fegefeuer, keine Andeutung, gar nichts. Erst Gregor der Große sieht das und seitdem wissen wir, es gibt das Fegefeuer. Wo das genau ist, weiß kein Mensch.
Also wir wissen's nicht,
ob Gregor an dem Tag einfach ein Sitzen hatte, weiß auch kein Mensch. Sicher ist, seitdem spricht man vom Fegefeuer. So. Und der Ablass funktionierte so, wenn du jetzt gedacht hast, dass dein Opa ein großer Sünder war oder deine Oma eine große Sünderin, weil die in ihrem Leben, weiß ich nicht, auch mal die Nachbarin geküsst haben oder irgendwie.
Große Sünde, ja.
Wie auch immer. Dann konntest du aus Sorge um deine Oma einen Ablassbrief kaufen.
Ach so, ich dachte immer, das für einen selbst.
Nein,
du bist ein Fan von Martin Luther. Ja, ach,
aber
ich bin überhaupt kein Fan von Martin Luther.
Du hast gesagt, ihr habt gesungen, Martin Luther, dieser liebe Mann.
Das war ich ein Kind, mein Lieber. Da war ich irgendwie 8 Jahre alt oder 6 Jahre, bin mit einer Laterne um die Häuser gezogen, um Süßigkeiten einzusammeln und habe gleichzeitig Martin Luther gesungen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ein Fan bin. Also ich finde, er hatte schon recht in ein paar Dingen, aber das heißt noch lange nicht, weil sein Verhältnis zu Frauen und sein Antisemitismus, da bin ich nicht so fein mit. Muss ich ehrlich sagen.
Gut, also wie gesagt, der gute Martin Luther hatte die Idee, dass das eigentlich ziemlich komische Konstruktion ist, dass ein Papst sagt, Omi war Sünderin, Omi hat Nachbar geküsst.
Genau,
macht Omi dein Portemonnaie
auf.
10.000 Jahre im Fegefeuer, dann mache ich jetzt das Portemonnaie auf. Und die Seele, die vorher im Fegefeuer war, die fliegt dann ins Paradies, weil der Papst, wie Gregor der Große ja auch, sagen kann, heiliger, lieber Gott, also diese Sünderin ist zwar eine Sünderin, aber pass mal auf, die hat jetzt hier gespendet. Die Spenden brauchen wir, weil wir bauen gerade die Peterskirche. Außerdem habe ich einen ziemlich aufwendigen Lebensstil. Also an meinem Hof, Leo des Zehnten, gab es also Künstler und da musste man auch mal was bauen und so. Und das Geld brauchen wir deswegen und deswegen fliegt die Seele dann ins Paradies.
Ja, da gab es doch so einen Spruch mit irgendwie, das Geld in der Kasse klingt, die Seele in den Himmel springt oder irgendwie sowas.
Richtig, diesen Spruch hat es tatsächlich gegeben. Dieser berühmte Tetzel, der im Auftrag, also das war, die ganze Geschichte war ein bisschen komplizierter, als man das erzählt. In Wirklichkeit war das nämlich so. Der Papst, der damalige Papst, Leo der Zehnte, hatte sich schon mit einem Landesfürsten in Deutschland geeinigt und hat gesagt, hör mal zu, mein Lieber, wir machen das jetzt so. Einer zieht durchs Land und verscheuert diese Ablassbriefe. Dann fliegt die Seele aus dem Fegefeuer direkt ins Paradies. Kein Problem. Die Hälfte der Kohle kassierst du, weil du organisierst, dass das in Deutschland alles vernünftig läuft und eingesetzt. Die andere Hälfte beweist du mir.
Schöne Seelenzuhändler, ja.
Genau. Martin Luther sagt dazu, was ist das denn hier für ein Deal? Der Papst dealt ja mit diesem Landesfürsten. Und schickt Leute wie diesen berühmten Tetzel durch die Lande. Der hatte in der Tat einen Karton, da stand also drauf. Der stellte sich auf den Marktplatz, hielt Predigten und da steht, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.
Siehst du, okay.
Alles richtig?
Ja.
Und wie gesagt, Martin war dagegen und hat dann die Reformation ausgelöst.
Genau.
Aber das ist das Fegefeuer.
Gut, weil ich dachte wirklich, es würde immer um die eigene, da habe ich in Religion echt nicht aufgepasst, es würde um die eigene Seele gehen, aber dass man auch noch die Seelen, die gar nicht mehr da sind, so die irgendwo rumwuseln, dass man die noch erlöst, das war mir nicht klar. Gut, aber wir wollten ja über das Beichten reden und ich weiß immer noch nicht, was der Turbo-Beichtstuhl ist.
Ja, genau. Also ich wollte dir ja, du hast ja gerade das Fegefeuer mit dem Beichten verwechselt.
Ja,
also
natürlich.
Wir haben jetzt verstanden.
Alles geht bei mir durcheinander. Ja.
Okay, wir haben jetzt verstanden. Fegefeuer, Martin Luther aus dem Fegefeuer rein in den Himmel. Ja. In der Bibel steht kein Wort vom Fegefeuer, ohne den Papst, der das Fegefeuer gesehen hat als erster. Es gibt uns eine Frauenfigur, die dabei eine wahnsinnig wichtige Rolle hat. Francesca Romana hieß die. Die ist die erste Frau, die im Grunde für den ganzen Horror zuständig ist, weil der Papst, Gregor der Große, der sieht zwar als erster das Fegefeuer, aber der beschreibt es nicht richtig. Aber diese Römerin, Francesca Romana, heilig gesprochen, geht ins Fegefeuer mit einem Engel und die beschreibt als erster die Qualen genau. Also wer
Moment,
im Öl...
Moment. Also die geht ins Fegefeuer. Wie geht das? Weil das Fegefeuer, ob es das jetzt gibt, da weiß ich jetzt ja auch mal. Also die träumt da auch von oder er sieht, wie die da reingeht oder ist eine Frau, die gestorben ist und
wieder aufgestanden? Nein, die ist doch nicht. Also die gute Francesca Romana ist eine römische Adlige, die in einer sehr schwierigen Zeit erlebt in Rom. Also geht es im Mittelalter ganz schlimm durcheinander.
Ja, ja.
Also Kriege, Pest, alles schwierig. Ja, und die hat also erzählt, dass ein Engel bei ihr aufgetaucht ist, also bei ihr zu Hause. Und der nimmt sie mit, um ihr das Fegefeuer zu zeigen. Und das sieht sie dann und sie beschreibt das als Erste. Also statt jetzt, dass man nur sagt, das ist irgendwie ganz blöd da, sagt sie, also da gibt es die einen, die werden im Öl gebraten, da gibt es die anderen, die werden also in...
Auf Spieße gespießt.
Ja, genau, da gibt es welche. Ja, genau. Und sie ist die Erste, die so ein Horrorgemälde malt.
Okay. Ich verstehe.
Ja. Das ist eine ganz berühmte Frau.
Santa und dafür spricht man sie heilig.
Ja, sie ist heilig gesprochen worden und es gibt eine Gruselwallfahrt. die ist allerdings ziemlich selten, deswegen kann ich dich da nicht so einladen. Die Gruselwallfahrt ist, die Leiche von Francesca Romana ist gefunden worden in einer Kirche direkt am Forum Romanum. Die ist dort auch ausgestellt in einem Glassarg, in einem Schneewittchensarg. Aber diese Leiche aus dem Mittelalter wird alle 25 Jahre in einer Prozession zurück nach Hause gebracht, in ihr Kloster. Das ist auf der anderen Straßenseite.
Okay.
In einer Gruselprozession. Also wird diese Leiche durch die Stadt gefahren, die schon seit vielen Jahrhunderten tot ist.
Wie sieht die denn aus, diese Leiche?
Stell dir mal so eine Mumie vor. Okay. Nee, man kann ihr Gesicht sehen und man sieht schon, dass es eine mumifizierte Dame ist.
Also ihr habt da aber auch Rituale. Also,
aber ganz toll an dieser Santa Francesca Romana ist, ich finde die ja ganz toll, ist das Kloster, in dem sie gelebt hat und das sie gestiftet hat. Unter anderem, das mitten in der Stadt ist in Rom. Also in den Zentraler geht es gar nicht. Ich möchte nicht wissen, was der Quadratmeter da kostet. Nebenan hat Sophia Loren eine Loft, also eine große Dachgeschosswohnung.
Spricht man sie auf Italienisch Loren aus? Weil ich sage immer Sophia Loren.
Loren sagt man.
Loren, ah, Loren. Okay.
Ist ja auch egal. Also die gute Sophia, die hat da in der Nähe einen Loft. Also das sind nur ein paar Meter weiter. Aber dieses mittelalterliche Kloster ist nie kaputt gegangen. Das gibt es noch. Da gibt es wunderschöne Fresken und da kann man nur an einem einzigen Tag im Jahr rein. Am 9. März. Oh. Also wenn du mal einen Urlaub planst, plane ich um den 9. März, weil das Tolle ist, das ist wirklich super. Dieses ganze Kloster ist total verrammelt, du kommst da nie rein, du kannst machen, was du willst. Ich habe schon Bittbriefe von Bischöfen schreiben lassen, du kommst in das Nonnenkloster nicht rein, außer am 9. März. Das ist nämlich der Geburtstag von der Santa Francesca Romana und da darf man einmal durch dieses Kloster laufen und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
Okay, aber dann ist doch brüllvoll. So wie ganz Rom jetzt gerade, oder?
Das ist relativ voll. Aber weil das ziemlich wenige Menschen wissen, ist das jetzt nicht so, dass du da eine Stunde anstehen musst. Also überhaupt nicht. Also ich bin das letzte Mal da eigentlich zügig mit meiner Frau durchgegangen. Also lange Schlangen waren da nicht. Das wissen nicht sehr viele Leute.
Okay, na immerhin. Also wir haben nie drüber gesprochen. Hat keiner gehört von unseren ganzen Hörerinnen und Hörern? Nein.
Also 9. März.
9. März, genau.
Santa Francesca Romana. Aber wie gesagt, egal, nochmal von vorne. Also Fegefeuer, Santa Francesca Romana beschreibt das. Aber jetzt kommen wir zur Beichte.
Ja, bitte.
Beichte betrifft jetzt nicht den Verstorbenen, also deine Oma, nee, die den Nachbarn, die den Nachbarn geküsst hat, Beichte betrifft dich selbst. Mhm. Also du hast jetzt irgendwas gemacht, was nicht okay ist und gehst jetzt in den Beichtstuhl und sagst dem Pfarrer, der fragt als erstes, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal gebeichtet? Dann sagst du, meine letzte Beichte liegt 2 Wochen zurück. Oder aber du musst eine Generalbeichte ablegen, das gibt es auch, dass du also in den Beichtstuhl gehst und sagst, also ich möchte eine Generalbeichte ablegen, weil ich habe seit 32 Jahren nicht gebeichtet.
Kommt alles auf den Tisch. Aber man muss katholisch sein dafür. Ne? Ich könnte jetzt nicht dahin stolzieren und sagen, hier, ich möchte auch mal beichten.
Ja, weil dein Freund Martin Luther, der die Kirche gegründet hat, der du angehörst, nicht an das Sakrament der Beichte glaubte.
Ach so, ja, genau. Deswegen gibt es die Beichtstühle ja aber in unseren, in Anführungszeichen, Kirchen nicht.
Ja. Genau. Also bei uns gehst du da rein, sagst, meine letzte Beichte war dann und dann. Oder wie gesagt, ich möchte eine Generalbeichte ablegen. Und dann legst du einfach alles auf den Tisch.
Ja. Ist für uns befreiend.
Nachbarin geküsst, im Supermarkt geklaut, jemanden die Tür angekratzt, beim Autofahren nichts gesagt.
Fahrerflucht, genau.
Fahrerflucht, was weiß ich.
Gegen die ganzen 10 Gebote rauf und runter verstoßen.
Ja, wie gesagt, schwierig ist es, finde ich, immer. Du darfst ja nach der christlichen Doktrin auch Frauen nicht begehrlich anschauen.
Ja, das wäre mal schön, wenn sich alle dran halten würden.
Ja, ich weiß, aber das ist jetzt ein weites Feld, verstehst du?
Ja.
Es geht jetzt ja nicht darum, dass du, verstehst du, du tust ja nichts Böses im Grunde.
Ja, aber es fühlt sich ja für Frauen nicht unbedingt immer gut an, ne?
Also, ja, ist schon klar, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das geht.
Also wenn du jetzt merken würdest, dass ein anderer Mann eine Frau komisch anguckt, dann kannst du davon ausgehen, das war jetzt so ein begehrlicher Blick, so rauf, runter, so bestimmte Körperteile besonders anstieren und so vielleicht noch einen blöden Spruch. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ab in den Beichtstuhl.
Ja, also ja, das finde ich blöd. Also ich war mit meiner Frau, das ist noch gar nicht so lange her, mal essen. Da glotzte ein Typ meine Frau an. Das war richtig fies. Also dem hätte ich fast eine gelangt. Mhm. Also so geht's hier nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, man darf jemanden begehrlich nicht angucken. Das ist wirklich ein weites Feld. Also es gibt ja auch jemanden, den finde ich toll. Der geht einfach an mir vorbei. Also abgesehen davon, wo willst du da die Grenze ziehen?
Begehrlich ist ja was anderes als freundlich angucken oder wertschätzend angucken. Begehrlich, da steckt ja drin, dass man eine Begierde hat. Sprich, das geht ja in Richtung Sexualität.
Ja gut, meine Liebe, wenn du am Strand liegst und dann gehen 1000 Frauen im Bikini vorbei, natürlich guckst du die mal begehrlich an. Also entschuldige mal, ich kann jetzt aber nicht 1000 Mal in den Beichtstuhl gehen, weil ich 1000 Frauen im Bikini gesehen habe.
Ja, also erstmal passiert das wahrscheinlich relativ selten, dass 1000 Frauen gleichzeitig im Bikini an dir vorbeilaufen.
Also warst du selten an der Adria.
Ja gut, aber dann sind ja so viele, da guckst du immer gar nicht mehr begehrlich, weil das so ein Over Load ist, dass du irgendwann das als hoffentlich einigermaßen normal ansiehst.
Aber wir wollen ist ja auch nicht egal. Also genau. Wir wollen uns nicht länger dabei aufhalten. Ja. Also wir haben dieses Problem, du hast jetzt eine Sünde begangen. Gehst in den Beichtstuhl und sagst, also ich möchte das jetzt beichten und so weiter und so weiter. Franziskus hat dazu immer gesagt, der Papst Franziskus hat gesagt, der Beichtstuhl ist kein Folterinstrument, also man sollte das anhören. Und wenn es lässliche Sünden sind, dann werden die vergeben. Etwas anderes ist zum Beispiel bei schweren Sünden.
Ja. Mord zum Beispiel?
Mord zum Beispiel bei Kapitalverbrechen, das ist ein größeres Problem. Mhm. Aber Franziskus hat gesagt, Gott vergibt immer, dass auch das wird vergeben. Die Beichte ist kein Folterinstrument. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen in der Kirche. Also eine ganz berühmte Ausnahme ist, die ein Priester nicht vergeben darf, ist nicht Mord oder Vergewaltigung oder wie auch immer, sondern was ein Priester nicht vergeben darf, ist zum Beispiel, wenn ein Priester das Beichtgeheimnis verrät, das darf nur der Papst.
Ach, der darf es verraten?
Nein!
Nein, ach so, ich dachte.
Mein Gott, natürlich darf er das nicht verraten.
Wieso also nochmal von vorne. Der Papst.
Also, du beichtest etwas ganz Schlimmes. Dann sagt der Priester zum Schluss, ego te absolvo, ich spreche dich frei von deinen Sünden. Dann gehst du raus und dann legt er dir meistens eine Strafe auf und sagt also, bitte 10. Genau, Rosenkranz, Vater unser, sowas ganz normal.
Gut.
Damit ist die Sündegeschichte gegessen. Mhm. Du musst es aber bereuen, ne? Ist schon klar.
Ja, ist schon klar, immer.
Wenn du jetzt ein Priester bist, gehst in den Beichtstuhl und sagst, ich habe das Beichtgeheimnis verraten, dann muss der Priester sagen, sorry, das kann ich nicht vergeben, das darf nur der Papst. Dann muss
der Priester sich an den
Papst wenden. Er muss sich direkt an den Papst wenden und muss dem Papst sagen, ich habe eine schwere Sünde begangen.
Okay.
Es gibt Beichtgelegenheiten beim Papst für diese Fälle.
Ich wollte gerade sagen, wie kommt man an den Papst dran? Das ist ja ein bisschen schwierig. Dann kann
ein Priester wendet sich dann an den Bischof und sagt, ich muss beim Papst beichten, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Dann sagt der Bischof, wir organisieren den Termin. Und dann gibt es diese besonderen Beichten. Das hat auch Johannes Paul II. Gemacht, hat Franziskus gemacht, Benedikt gemacht. Das ist im Kirchenrecht so vorgesehen. Aber wie gesagt, das ist die normale Beichte. So, und jetzt haben wir das. Kommen wir endlich zum Thema.
Ja, ich lenke mich ab.
Ja, ich weiß, Entschuldigung. Ja gut, wir mussten erst mal das Fegefeuer klären.
Ich habe ja wieder so viel gelernt. Das ist alles gut. So, also Turbo-Beichtstuhl.
So, jetzt
muss man doppelt so schnell sprechen, wie beim Podcast. So, bei uns müssen sie alle auf langsam stellen und da stellt man auf schnell.
Nein. Das Problem ist, die Beichte ist in einer tiefen Krise. Es gibt keine Statistiken darüber. Ich habe das, glaube ich, schon x-mal angefragt bei x-Stellen. Aber eine offizielle Statistik existiert nicht, wie viele Leute noch beichten gehen, wie viele Leute nicht beichten gehen. Aber ich kann aus eigener Anschauung in der Peterskirche, ich würde mal sagen, in die Peterskirche laufen pro Tag zwischen 30.000 bis 40.000 Menschen. Pro Tag.
Ja,
das heißt, im Monat sind es weit über 1 Million. Und von denen beichtet, würde ich mal schätzen, 1%, wenn überhaupt.
Ja.
Weniger aber, als 1%.
Aber jetzt, die müssen ja nicht, die können ja in jeder kleinen x-beliebigen Kirche irgendwo beichten. Und da ist es aber auch zurückgegangen.
Da ist es deutlich unter 1%. Das heißt, die Beichten ist, oder ich, ist die Priester, mit denen ich gesprochen habe, die Bischöfe, mit denen ich gesprochen habe, ich habe über das Thema mit Priestern schon 100.000 Mal geredet, die sagen dann immer den gleichen Kernsatz, die Beichte ist uns weggebrochen.
So, und die Frage ist jetzt, woran liegt es? Zum einen machen die Leute weniger Mist, ich würde sagen, das ist es nicht.
Diese Vorstellung, ich glaube, es gibt natürlich zwei Punkte. Der eine Punkt ist die Vorstellung, der Priester kann mir die Sünde vergeben, ist offenbar nicht mehr konsensfähig.
Ja.
Und das Zweite ist auch, dass das, wie du ja völlig richtig gesagt hast, weil das ist ja gruselig. Also du musst in einer dunklen Kirche, in einer dunklen Ecke, in eine Art dunkles Möbel schleichen, um dann jemanden, einen Priester, von dem du wahrscheinlich auf der Straße denken würdest, dem würde ich keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Deine intimsten
Sachen
zu erzählen. Oder wer weiß,
was der auch ein Kerbholz hat, ja. Genau. Oder findet er das vielleicht ganz interessant, was ich ihm erzähle? Und er hat immer so komische Nachfragen bei bestimmten Sünden.
Genau.
Auch immer denken.
Richtig. Ja, also ist das so eine Geschichte, die hat sich in den letzten Jahrzehnten, ich würde mal sagen, im letzten Jahrhundert, geht die gen Null. Das ist in vielen, vielen Kirchen ein Problem.
Ja.
Komischerweise, das weiß ich auch von befreundeten Priestern, ist aber gleichzeitig in weiten Teilen der Welt das Bedürfnis nach Zuhören von Dingen, die schiefgelaufen sind in einem Leben, extrem stark gewachsen.
Ja, verstehe ich auch.
Also statistisch ist es so, dass jemand 1960 nur von 100 Leuten nur 3 das Bedürfnis hatten, mal darüber zu reden, was in ihrem Leben eigentlich schiefgelaufen ist. Und heute sind es von 150. Und dafür gibt es jetzt Psychiater, Psychotherapeuten,
Was
auch immer, die ganze Heerschar von Leuten, die sich um all das kümmern, was im Leben schiefgelaufen ist.
Ja.
So ist ungefähr die Ausgangslage. Also ich stehe heute in der Peterskirche, gehe am Hauptaltar vorbei, guck mir wie immer das tolle Grabmal von Alexander dem VII. An, das ich sehr liebe. Großes Bernini-Werk. Gehe dann wie immer das zum Ausgang entlang und stehe auf einmal vor einem neuen Gebäude in der Peterskirche.
Also richtigen Gebäude. Beschreib mal,
also,
wie sieht das aus?
Es ist ein großer, postmoderner, weißer, großer Kubus.
Okay.
Das ist aus wie ein Raumschiff. Und weißt du, das ist ja alles barock da. Ne? Das ist, also, bist das nicht gewohnt.
Hast du ein Foto gemacht?
Nein. Aber morgen. Morgen muss ich sowieso wieder in die Peterskirche. Ist kein
ja,
Problem. Ich
schicke
dir morgen das Foto.
Ja.
Also, es ist ein großer, weißer Kubus. Es sieht aus wie ein Raumschiff. Also, wenn du um die Ecke kommst, denkst du, die Außerirdischen haben beschlossen, sich in der Peterskirche niederzulassen. Ganz super modern. Und dann steht da auf Italienisch und, das fand ich hochinteressant, auf Englisch.
Ja.
Das ist ungewöhnlich in der Peterskirche. Normalerweise gibt es sowieso nur Italienisch und Latein. Oder es ist auf Italienisch und Spanisch, weil, wie du weißt, große Teile der Welt katholisch sind und Spanisch sprechen.
Ja.
Oder es ist auf Portugiesisch, weil das wichtigste katholische Land der Welt, Brasilien, mit den meisten Katholiken Portugiesisch spricht. Deswegen ist normal in der Peterskirche Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Oder, als Johannes Paul II. Regierte, Polnisch. Aber Englisch
Leo seine Finger
ist selten.
Ja. Also das
und
ist
heute
Leo
dachte ich,
Leo.
Aha,
ja. Ja.
Leo der 14. hat zugelegt und hat etwas erfunden, was revolutionär ist, weil an diesem weißen Kubus ist ein Eingang, kann man reingehen. Ich habe mich nicht reingetraut, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht wusste, ob jemand drin ist.
Ach so, jetzt natürlich, da sollte man schon irgendwie eine Markierung machen, sonst traut
ja,
sich
ja, ich habe gedacht, abgesehen davon, es gibt, ich hätte da jetzt auch mal gucken können, ich hatte nur meine Gruppe dabei, ich hatte sowieso keine Chance gehabt zu sagen, hallo, wartet mal, ich gucke mir das jetzt
außer
an.
Dann laufen die dir alle hinterher, dann werden die alle, dann wärt ihr da alle drin gewesen.
Richtig, dann wären wir alle in den Kubus gelaufen, das wäre also auch ein bisschen voll
dann
gewesen.
Dann hätte das Raumschiff abgehoben.
Richtig. Und da steht einfach nur dran, statt jetzt zu sagen, Sünder, hast du die Nachbarin geküsst? Oder Sünder, hast du eine Banane im Supermarkt geklaut? Oder steht einfach, möchtest du mal über das, was in deinem Leben nicht so gut läuft, sprechen? Wir hören dir zu.
Gut.
Und das hat mich umgehauen.
Das
weil
ist
es
super.
Hat mit der,
also,
das
mit musst dem du weiter recherchieren.
Ja, es hat mit dem Sakrament der Beichte überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach ein Sprachangebot.
Aber,
hast du einfach Lust, über das, was in deinem Leben nicht gut gelaufen ist, zu reden, auf Englisch oder Italienisch? Bisher gibt es nur diese beiden Sprachen.
Ja. Super.
Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber vielleicht sitzt der Papst selber da drin. Der ist mal reingegangen. Englisch und Italienisch.
Ich habe doch schon gesagt, ich konnte mit den 40 Leuten im Schlepptau jetzt nicht das in ja diesen Kubus stürmen.
Aber du musst
stürmen.
Auf jeden Fall mal gucken, wie das da drin aussieht, ob da auch dieses Gitter ist und dass man denjenigen nicht sieht. Oder vielleicht ist das ganz gemütlich, vielleicht ist da so eine kleine Sofa-Lounge. Und
also ich habe um die Ecke gelinst. Teelicht also,
oder so.
Also Moment, ich habe um die Ecke gelinst. Also so viel kann ich dir natürlich schon verraten. Also so neugierig bin ich natürlich schon. Also ich habe um die Ecke gelinst und konnte sehen, also das ist so, dass man kann nicht von außen, also wenn man durch die Kirche einfach läuft, kann man da nicht reingucken. Das ist so eine einfach so eine Kurve. Hm. Aber es ist jetzt nicht wie ein Beichtstuhl. Da ist keine Tür, da ist ja nichts. Okay. Es ist einfach nur, gehst du so um die Ecke. Und dahinter war so eine ganz gemütlich wirkende Sprachinsel. Also ein Sessel, so ein kleiner Tisch. Es war, sah ganz gemütlich aus. Ich habe jetzt nicht, nee, Keks habe ich nicht gesehen und eine Kerze habe ich auch nicht gesehen. Aber das war so
super. Komm, darf ich ja vielleicht sogar hin, wenn ich da bin. Darf ich
ja, natürlich darfst du da hin. Also das
ist ja kein Beispiel.
Da steht nicht, es geht hier um die Buße, sondern es geht einfach um Zuhören.
Finde ich gut.
Und ich war völlig von den Socken, weil das ist natürlich das Credo von Leo dem 14., der sagt, wir sind zum Zuhören da. Wir sind zum Zuhören da in der Kirche. Ich bin als Papst zum Zuhören da. Ich bin dazu da, um zu vermitteln. Und ich glaube, das weiße Raumschiff, das er da jetzt hat landen lassen, das ist jetzt sein erster konkreter Eingriff in der Kirche. Und was noch erstaunlich ist, ist der Verkauf von Leo Segnungen. Der läuft wie geschmiert.
Wie? Also wie geht das jetzt, Verkauf von Leo Segnungen? Wie kriege ich die?
Als Katholikin oder auch als Nicht-Katholikin. Mhm. Du kannst ja wahrscheinlich, hast du dir schon mal überlegt, wenn du mich in Rom besuchst, was du dann mitbringst?
Ach, ich bringe dir auch noch was mit.
Nein, nicht mir. Was du dann aus Rom mitbringst.
Ach so, zurück.
Ja.
Nö. Also die meisten Leute kaufen. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass so ganz viel von diesen kleinen so Papst-Leo-Sachen gefaked sind, weil es gibt noch gar keine richtigen Souvenirs, wo er drauf ist, sondern das sind alles so Plunder-Billig-Dinger, wo andere Leute mit Kohle machen. Aber sowas würde ich eher nicht kaufen. Ich habe von den Genswein mal einen Rosenkranz geschenkt bekommen. Du. Ich weiß nur nicht, wo der ist jetzt. Aber könnte ich zurück nach Rom bringen? Nein, das ist auch blöd.
Also früher haben ja Frauen, wenn sie gesagt haben, ich fahre nach Rom, gesagt, ich kaufe mir Schuhe, ich kaufe mir eine Tasche,
also bin ich
kaufe
ja
mir eine Jacke. Ich kaufe mir
wieder eine Adidas-Jacke kaufen. So lange, bis Adidas uns sponsert hier.
Also ich wollte damit sagen, es gibt ja schon Menschen, die sagen, oh, ich fahre nach Rom, ich freue mich schon aufs Shopping in der Via Condotti,
immer.
Also das ist nicht dein Fall, okay? Deswegen wollte ich dir sagen, was du mitbringen kannst, ist ein persönlicher päpstlicher Segen. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, also seit Jahrhunderten gibt es das. Da kannst du in der Peterskirche, gibt es einen Kiosk, kannst du dich also anstellen und sagen, also guten Tag, ich hätte gerne einen päpstlichen Segen.
Aha.
Das kauft man, das ist also so ein
wie sieht Blatt. An Blatt, okay.
Das ist ein Blatt, das kannst du dir dann rahmen lassen. Mhm. Und da steht da drauf, Papst Leo der 14. wünscht der Familie Kleen einen ganz besonderen päpstlichen Segen. Und das kannst du dann zu Hause über den Schreibtisch hängen.
Okay.
Und das ist also ein ganz gebräuchliches Mitbringsel aus Rom.
Was kostet so ein Zettel?
Ich bin da nicht so ganz, ich habe jetzt nicht auf die Preise geguckt, aber ich glaube, so mit 20 Euro bist du dabei. Also das ist jetzt keine teure Investition. Diese päpstlichen Segen werden während der Generalaudienzen gesegnet. Also da liegen dann, also es gibt, da werden also, was weiß ich, 10.000 Zettel in die Audienzhalle gebracht. Der Papst macht das Kreuzzeichen, damit sind die Dinger gesegnet und das kannst du dann mit nach Hause nehmen und deinem lieben Mann sagen, Schatz, ich habe dir was ganz Tolles mitgebracht.
Ja, dann würde ich mich bedanken.
Den päpstlichen Segen aus der Peterskirche.
Gut. Ja.
Da war heute ein Riesenandrang, weil ich gemerkt habe, also die Menschen wollen also offenbar nach Sri Lanka oder nach, heute waren sehr viele Inder in der Kirche, habe ich gedacht, wirklich viele, die wollen, es war auch interessant, weil ich zufällig neben der Gruppe, mit der ich in der Kirche war, war eine Gruppe Muslime, die also auch ganz interessiert in die Beichtstühle gelinst haben, um zu gucken, was da Seltsames dran passiert.
Aber wieso gibt es eigentlich noch nicht diese ganzen Sachen mit Papst Leo drauf und so? Das ist doch immer so der Standard. Das habe ich irgendwie gehabt. Das gibt es noch nicht, oder?
Also das ist so, dass die gängigsten Firmen, die es gibt ein paar Firmen, die ganz wichtig sind. Holy Art zum Beispiel ist eine, die wichtig sind. Die haben in der Regel Abkommen mit den Diözesen und auch mit dem Vatikan, was sie wie produzieren sollen. Also zum Beispiel gibt es immer eine Diskussion um das Bild des Papstes. Also wie soll er dargestellt werden, wie soll er aussehen? Weil das dann ja Millionen und Millionen, millionenfach reproduziert wird, dauert immer eine Weile, bis der Vatikan sagt, okay, das Bild ist okay.
Okay, das
ist
mal einen schönen Fototermin und dann müssen alle absegnen und so.
Richtig.
Ja, okay.
Und das andere gilt, ich glaube, es könnte noch etwas anderes dahinter stecken, weil die Geldnot, wie ich dir ja schon mal gesagt habe, wird immer größer. Die brauchen also dringend Geld, gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran, weil auch der Verkauf von Mitbringseln in der Peterskirche, da dieser Kiosk ist also deutlich größer geworden. Weiß ich, Jesus hat die Händler aus dem Tempel gejagt. Und wenn man jetzt in die Peterskirche kommt, ist auf der rechten Seite, wenn man rausgeht, gleich neben dem Ausgang, gibt es jetzt also einen ziemlich großen Shop. Da kannst du alle möglichen Sachen kaufen. Und es könnte sein, dass der Vatikan gesagt hat, wir produzieren jetzt erstmal selber und wollen auch selber verkaufen, weil wir müssen dringend die Löcher in unseren Kassen stecken.
Naja gut, okay. Aber jetzt nochmal zum Thema. Wir haben ja gerade über das Beichten gesprochen und ich habe jetzt gehört, dass Papst Leo was Interessantes gesagt hat, auch über die Ehe irgendwie. Ne? Das war irgendwie, das passt ja irgendwie zum Thema Beichten. Das weißt du doch viel besser. Was hat er denn da irgendwie, das irgendwas mit Liebe ist großzügig oder so?
Ja, also das ist, war schon ein Schock für viele, weil er hat gesagt, dass auch in dem Fall, dass zum Lieben auch gehört, dass die Erfahrung, dass man betrogen wird und dass das also ein Teil davon ist und dass man dann also bitte nicht gleich sich furchtbar aufregen soll, sondern dass das also auch zur Liebe gehört, wenn, wenn das wenn, passiert.
Das sagt ja jeder Sexualforscher, dass das ganz normal ist und dass es passieren kann und dass man dann einfach mal auch im Gespräch sein sollte. Und das finde ich ja ganz gut, wenn Papst Leo das sagt. Was sagen die Katholiken dazu? Du warst ja heute mit vielen zusammen.
Ja, also die waren jetzt nicht so erbaut davon. Mhm. Also die meisten Damen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, also dass irgendwelche modernen, aufgeklärten Wissenschaftler sagen, das ist ein Teil einer Partnerbeziehung. Das sei ja gut und schön.
Das kann passieren.
Ein Papst jetzt sagt, also dass man bitte seine Frau nicht betrügen soll, das war ja so eine Geschichte, die erwarte ich eigentlich von einem Papst und das gehört ja sozusagen zum Sakrament der Ehe, dass das für ewig ist und auch bitte, man schenkt sich ja im Sakrament der Ehe gegenseitig. Also der Mann schenkt sich der Frau und die Frau schenkt sich dem Mann und das soll bitte auch so bleiben. Und also dieser ganze Satz von Papst Leo, dass also es in Beziehungen, in Ehen auch so etwas geben kann, wie dass man betrogen wird und dass man das verzeihen soll, das kam bei meinen Gästen nicht so gut an, muss ich sagen, sondern die haben halt gesagt, also so eine Sakramente Ehe, da schenkt man sich ja gegenseitig, also man schenkt sich der Frau, die Frau schenkt sich dem Mann
und dann
sollte das bitte auch so bleiben.
Nichts. Ja.
Und dass aber jetzt irgendwie Wissenschaftler sagen, es könnte passieren, dass man sich auch in einer Ehe dann mal in jemand anders verguckt, das ist ja für einen Wissenschaftler vielleicht ganz okay, aber ein Papst, der soll ja doch bitte sagen, dass das also überhaupt nicht okay ist.
Aber es ist ein bisschen lebensnäher, finde ich, als die Vorstellung, dass der Mensch sich irgendwann, dass die Menschen sich finden und dann 100 Jahre zusammenbleiben und nie irgendwas passiert. Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass er dann sagt, dass man auch verzeiht. Und ich glaube, war dann nicht auch von Freiheit die Rede, also dass man sich eine gewisse Freiheit da
ja,
auch.
Ja, stimmt. Ja, das sagt er auch. Er sagt, das gehört zur Freiheit dazu, dass man die Freiheit des anderen auch akzeptiert.
Ja, das, ich finde das gut. Ich finde das schön.
Das ist gut. Also mir geht
das ich finde es schön, dass man, also als ich mal für meine Kolumne im Spiegel mal eine sehr ungewöhnliche Reise angetreten habe in einen sogenannten Swingerclub. Du weißt wahrscheinlich nicht, was ein Swingerclub ist, aber das ist auf jeden Fall ein Ort, an dem Menschen sehr offen Sex haben. Und ich musste da nun hinfahren, um mir das da anzugucken, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht immer über alles schreiben, ohne es gesehen zu haben. Und da hat mein Mann mich verabschiedet mit den Worten, vergiss nicht, dass du ein freier Mensch bist. Und das fand ich sehr schön. Fand ich wirklich schön. In dem Moment war ich richtig besonders gerne verheiratet.
Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Jetzt bist du jetzt Sodom und Gomorra ist jetzt hier bei dir. Deinen Blick können leider die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Das heißt nicht, dass ich diese Freiheit ausgenutzt habe. Aber
ist schon klar, aber ja. Na gut. Also ich
finde es gut. Ich bin ein großer Fan von Freiheit.
Ja, Freiheit finde ich auch gut, aber so...
aber nicht in der Ehe, nicht deine Frau.
Nee, eben. Also, das wollte ich, also ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber das habe ich natürlich gedacht. Also na klar habe ich das gedacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie possessiv bin oder so. Also das bestimmt nicht. Aber das würde ich also komplett ausschließen wollen. Also ganz klar. Also, ja. Ich war deswegen auch nicht so froh über das, was der Papst da gesagt hat. Aber irgendwie hast du wahrscheinlich recht und ich muss dir einfach recht geben. Und ich gebe dem Papst natürlich recht. Also die Freiheit.
Gibst dem Papst immer recht?
Nicht immer, aber also, dass der Papst sagte, das ist ein Teil der Freiheit und das mit dem Verzeihen finde ich super. Also das fand ich schon bei Franziskus.
Also ich finde es schöner, als zu sagen, bei irgendeiner Kleinigkeit, definiere Kleinigkeit, muss jeder für sich definieren, aber wenn nun innerhalb von, was weiß ich, 30 Jahren mal da irgendwas Blödes passiert, was passieren kann, dass man dann gleich sagt, jetzt schmeißen wir alles hin, das finde ich eigentlich schlimmer, als zu sagen, wir verzeihen oder wir reden jetzt erstmal miteinander und begegnen uns.
Ja, das sagt der Papst ja auch. Also der sagt auf jeden Fall, also man soll bitte nicht gleich das, was du gerade gesagt hast. Also nur
der
wegen.
Papst und ich, du.
Ja, genau. Also dem gleich, also die Flinte ins Korn zu werfen, nur bei irgendwelchen. Also das ist ja, ich finde immer, wenn ich diese Statistiken sehe, mit diesen wahnsinnig vielen Single-Haushalte.
Single, ja, süß.
In Deutschland.
Ja, ist traurig.
Ist das so, dass wenn die so eine Erfahrung haben, die irgendwie nicht so perfekt ist, dann sagt man gleich, nee, tschüss, oder?
Ach, ich weiß es nicht genau, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja immer mehr Single-Haushalte gibt. Natürlich, zum einen sind es dann ältere Menschen, die auch irgendwann eben alleine bleiben, weil einer verstirbt, aber eben auch die relativ jungen Menschen, die sich, also die auch, das ist wieder die negative Seite der Freiheit, also dass sie glauben, sie müssten sich alle Freiheiten erhalten, sich bloß nicht festlegen und durch natürlich diese ganzen Apps wie Tinder und so weiter, man kann jeden Tag sich neu verabreden und man guckt immer, ist an der nächsten Ecke vielleicht noch was Besseres, und wenn du mit dieser Mentalität durchs Leben gehst, legst du dich natürlich nie fest und findest aber auch nie jemanden, auf den du dich einlässt und guckst mal, ob da auch eine Beziehung draus wird. Das finde ich auch eher traurig, muss ich sagen, ja. Aber wir wollten ja eigentlich,
Ein Riesenproblem, wir haben noch kein Wort über Maria gesagt.
Genau.
Und ich weiß, wie viele Hörerinnen und Hörer auf das erste Wunder warten.
Das erste Wunder, ich warte jeden Tag auf ein Wunder. Aber gut, ja.
Wir
also das erste,
damals gesagt, ja. Wir leiten in der nächsten Folge, reden wir über echte Marienwunder, also
genau.
Die Male, wenn Maria wirklich erschienen ist.
Genau, weil man die auch so gut unterscheiden kann, ne? Die Echten von den Unechten.
Das
ja,
kann man tatsächlich.
Kann man wirklich? Okay, wir reden jetzt, also wir haben jetzt ja noch gut 20 Minuten. Also reden wir jetzt über das erste echte Marienwunder. Du überzeugst mich davon, dass es das wirklich gegeben hat.
Es gibt bei Wundern, finde ich, eine ganz einfache Kategorie, also die mich als Journalist zumindest immer gepackt hat. Und das war, warum sollten so viele Menschen so lange so überzeugend lügen? Also ich sag dir mal ein Wunder, bei dem ich dabei war.
Heieiei.
Bevor wir zu Marienwundern kommen, die hier. Ich glaube, dass das Wunder, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass eine Institution, also das war in diesem Fall der Pressesaal des Heiligen Stuhls, ich bin also morgens zum Arbeiten gefahren, so wie du auch schon 100 Mal in Redaktionen gefahren bist. Und vielleicht hast du schon mal gesehen, dass die Redaktion dann geschlossen war, weil damals wegen der Pandemie, wegen Coronavirus oder der Chef war krank und du bist in der Redaktion
leider
gekommen.
Nie geschlossen, aber gut, ja.
Ach so. Oder, was weiß ich, die Sendung ist ausgefallen, die du betreuen solltest. Und dann hing da ein Schild, heute, liebe Mitarbeiter.
Das habe ich, weil sowas gibt es nur in Corona, aber egal, genau. Also ich weiß, was du meinst.
Gut, als ich zum Pressesaal gefahren bin, hing da ein Schild aus Pappe. Es tut uns leid, heute ist geschlossen wegen der Ermittlungen des Wunders.
Okay.
Und das fand ich toll.
Okay.
Es ging damals um einen wirklich äußerst spektakulären Fall. Der begann auf eine Art und Weise, wo jeder gedacht hat, das ist ja der blödeste Fake der Welt. Also ein junges Mädchen, war so 14, ist in einem Vorort von Rom, das ist in der Nähe von dem Ort, wo die Kreuzfahrtschiffe anlaufen, Civita Vecchia, das läuft also in den Garten, und sieht eine Gipsstatue der Mutter Gottes, die lauter rote Tränen weint. Mhm. Die läuft ins Haus. Da habe ich
einmal kurz drüber gesprochen, ja. Mhm.
Und ruft, ja. Papa, Papa, die Mutter Gottes weint rote Tränen. Papa geht in den Garten und sieht die blutweinende Mutter Gottes. Ruft seine Frau und sagt, guck mal, die Mutter Gottes im Garten weint Blut. Mhm. Das spricht sich in Windeseile herum, also innerhalb von Stunden.
Natürlich, ja.
Und innerhalb von einer Woche sind mehr als 10.000 Menschen, alle, ich kann mich daran erinnern, die Weiden und die ganzen Grünflächen rund um dieses
alles zertrampelt.
Ziemlich simple Einfamilienhaus, das war total vollgeparkt, alles war zertrampelt. Die Polizei hatte tierisch damit zu tun, weil die Leute parkten alles zu. Und ein unglaublicher Strom von Menschen ergoss sich auf diese kleine Villa am Stadtrand vor diese blutweinende Mutter Gottes. Dabei war auch ein Polizist, der die Mutter Gottes hatte weinen sehen. Ein Polizist, der ihm nicht gut wollte, ein Kommissar, stellt einen Haftantrag und sagt, das ist Betrug. Aha. Daraufhin kommt die Polizei angerauscht und beschlagnahmt die blutweinende Mutter Gottes. Stimmt. Und nimmt sie mit in die Kaserne.
Du hast mal erzählt, aber unsere Hörerinnen hören ja nicht jede Folge. Deswegen, ich bin weiterhin dran.
Die Polizei untersucht die Mutter Gottes, Statue, ist der Meinung, dass es in dieser Statue so eine Art kleine Pumpe gibt, die produziert also diese Blutsträhnen. Die analysieren auch das Blut ist Menschenblut, deswegen sagen sie, das hat da entweder jemand draufgeschmiert oder das kommt von innen durch eine Pumpe. Deswegen zersägen sie die Mutter Gottes mit einer Kreissäge in zwei Teile, finden aber nichts. Die zersägte Mutter Gottes bleibt in der Polizeikaserne. Und alle sagen, das ist dummes Zeugs. Der damalige Chef der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, macht also eine ganz klare Erklärung, sagt, das ist Volksverdummung, blutweinende Madonna ist dummes Zeugs. Also Gott ist nicht so irre, dass er eine Gipsfigur im Vorort von Rom blutweinen lässt. Das ist alles Quatsch. Dann
schon im Petersdom. Ja.
Alles Unsinn. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das eine völlig klare Geschichte. Irgendeiner ist durchgedreht, hat in den Gips-Madonna ein paar Blutstropfen geschmiert, fertig ist die Geschichte. Also wie alle anderen hatte ich auch nicht den geringsten Zweifel daran, dass das irgendjemand gefaked hat. Seltsam war nur, dass der damalige Papst Johannes Paul II. Anderer Meinung war. Der schickte nämlich seinen Kumpel, das war Kardinal Descours, persönlich in diesen Ort nach Civitavecchia. Und der brachte eine Ersatzmutter Gottes mit. Also die Mutter Gottes, die da gestanden war, ja zersägt worden von der Polizei.
Genau, also kriegt die eine neue, das ist nett.
Die kriegt eine neue. Da stand jetzt also eine neue Mutter Gottes im Garten. Ende der ganzen Geschichte. Ich habe das abgehakt. Kein Mensch hat das mehr interessiert. Irgendjemand hat was gefaked. Alles gut. Ja. Jetzt hat der Bischof von Civitavecchia, Monsignor Grillo, den kannte ich ganz gut, Wissenschaftler, hat Vorträge gehalten hier an der Universität. Manchmal bin ich früher in so Theologiekurse gegangen, so zur Fortbildung. Ich habe das mal ganz gerne gemacht, das war manchmal mit Grillo. Der hat auch immer sehr moderne Ansichten vertreten, hat gesagt, also wir müssen mal nochmal gucken. Alles, was in der Bibel steht, ist natürlich nicht so gemeint. Ob Jesus wirklich Lazarus aufgeweckt hat, das war nur ein Bild. Das war ein sehr moderner, aufgeschlossener, auch, muss ich sagen, umgänglicher, freundlicher Herr. Ich kannte auch seinen besten Freund, der hatte also einen sehr guten Freund, der war der Chef der Klinik von Civitavecchia, ein Herzchirurg. Die kamen manchmal zusammen, also die waren irgendwie befreundet. Und seine Schwester kannte ich auch, der hat ihm den Haushalt geführt. Also ein netter Bischof, alles gut, freundlich, zugänglich, modern. Der erbittet von der Polizei die zersägte Mutter Gottes. Und die Polizei kann nichts mehr damit anfangen, deswegen wird die zersägte Mutter Gottes in das Haus des Bischofs gebracht, nach Civitavecchia. Der klebt sie wieder zusammen und, und legt sie in einen Tresor. Gut. Bis dahin ist an dieser Geschichte überhaupt nichts Interessantes. Jetzt wird es interessant. An einem Morgen will der Bischof Grillo einen Gottesdienst feiern und lädt den Herzchirurgen ein, seine Schwester und zwei Stadtangestellte. Und die sitzen also in der Kapelle und der Bischof will mit dem Gottesdienst beginnen. Und dann sagt die Schwester, mein lieber Bruder, das ist doch blöd, dass im Tresor die Gipsmutter Gottes liegt. Die ist da ganz alleine. Hol die doch mal raus. Also schließt der Bischof den Tresor auf, holt die Mutter Gottes raus und beginnt mit dem Gottesdienst. Und sagt später aus, Als ich sie in die Hand genommen hat, hat sie angefangen, Blutstränen zu weinen.
Meine Güte.
Ja, das war eine Sensation.
Ich. Ja, natürlich.
Weil der Chef der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, sich sofort eingeschaltet hat und zu Bischof Grillo gesagt hat, das nehmen Sie jetzt bitte auf der Stelle zurück. Weil wenn irgendein Irrer behauptet, in meinem Garten hat die Mutter Gottes geweint, dann behauptet halt ein Irrer, hat die Mutter Gottes geweint. Aber der Bischof und dann auch noch ein Wissenschaftler, ein Mann, der in der Hochschule gelernt hat.
Aber wieso freut die Kirche sich nicht, wenn da irgendwie eine Maria-Zeichen gibt?
Das ist eine ganz wichtige und ganz tolle Frage.
Ach, weil jetzt der normale, nicht, dass du die beim nächsten Mal beantwortest. Nein,
nein, nee, nein. Gut. Der normale Mensch denkt ja, Kirche glücklich über Wunder.
Genau.
Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Hä?
Kirche, panische Angst vor Wundern.
Wieso das denn? Ihr habt sie doch erfunden.
Pass auf. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal kurz an. Dieses Wunder. Grillo sagt, trotz der Schelte aus dem Vatikan, von dem mächtigen Kardinal Ratzinger, sagt er aus, ich bleibe dabei. Es war ein Wunder. Der benennt als Zeuge den Krankenhauschef, der Herzchirurg ist. Der sagt unter Eid das Gleiche aus. Doch, das war ein Wunder. Die Schwester sagt das Gleiche aus und die anderen beiden Beteiligten auch. Und lassen sich davon nicht abbringen. Trotz allem Druck. Jetzt nehmen wir mal an, die hatten recht. Nehmen wir es mal kurz an. Es war wirklich ein Wunder.
Ja.
Dann sagt Josef Ratzinger, wie tickt denn der liebe Gott, wenn der auf die Idee kommt, eine Gipsmutter Gottes am Arsch der Welt Blutstränen weinen zu lassen? Das ist doch eine total kitschige Geste.
Nein,
von der Bibel überhaupt nicht. Das ist von der Bibel überhaupt nicht gedeckt. Das kann doch gar nicht sein. Kann der liebe Gott bitte mit diesem Blödsinn aufhören?
Das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist doch wunderbar. Ich finde das ganz gerade, also finde ich ja viel interessanter, als wenn jetzt direkt im Petersdom da jetzt irgendwie die wichtigste Maria, keine Ahnung welche das ist, da mitten im Gottesdienst, wenn der Papst davor steht, irgendwas von sich gibt. Das finde ich ja viel interessanter.
Ja, aber die Theologen sind doch der Meinung, dass der liebe Gott im Himmel ein ernsthafter, nachdenklicher, ausgewogener Charakter ist. Der kommt doch nicht auf eine so bescheuerte Idee, wie eine kleine Gipsmadonna in einem Kaff Blut weinen zu lassen.
Aber das heißt doch immer, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Und es gibt doch sehr alberne Menschen und sehr humorvolle Menschen und sehr verrückte Menschen. Und das zeigt ja auch dann das umgekehrt, wenn wir den Umkehrschluss bilden, dass Gott genauso ist. Da fängt er ja an, interessant zu werden.
Ja, aber genau das, was du sagst, ist ja das Problem. Josef Ratzinger kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der liebe Gott so bekloppt sein könnte, eine 30 Zentimeter hohe Gipsstatue Blut weinen zu lassen.
Aber das ist ja ein Problem von den Ratzinger und nicht von Gott.
Also die Denker der katholischen Kirche haben gesagt, wir haben ja nur eine echte Chance. Hauptsache, das ist kein Wunder. Weil so bescheuert kann der liebe Gott nicht sein. Wir haben kein Problem, wenn das kein Wunder ist. Wir haben ein Riesenproblem, wenn das ein Wunder ist. Weil dann müssen wir uns fragen, will der liebe Gott im Himmel vielleicht was völlig anderes von uns? Und hat der so ein bisschen kitschige Seite?
Ja, und vor allem, was sollen diese Blutstränen? Die versuche ich ja zu verstehen. Also sie ist traurig, aber wieso denn Blut? Also da hätte ich so ein bisschen Interpretationsprobleme.
Siehst du, deswegen hat die ganze katholische Kirche gehofft, Hauptsache ist das kein Wunder.
Jetzt ist es aber eins. Und jetzt?
Jetzt steht aber der Bischof da und jetzt ändert sich natürlich alles, weil es nicht mehr irgendein Irrer ist. Und Grillo, und das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Wunder so überrascht hat. Grillo hatte noch eine richtig große Chance. Der wurde sehr schwer krank. Und die Spitze des Vatikans hat sich an ihn gewandt, als er schon im Krankenhaus war. Und er wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Und damals haben die wichtigsten Köpfe des Vatikans zu Monsignor Grillo gesagt, so Herr Grillo, passen Sie mal auf. Sagen Sie uns jetzt bitte, wo es wirklich ans Sterben geht, einfach die Wahrheit. Warum haben Sie damals gelogen? Warum haben Sie damals gesagt, ich habe diese Mutter Gottes weinen sehen? Warum haben Sie obwohl sie Herr ihrer Sinne waren, sie waren nicht betrunken, sie standen nicht unter dem Einfluss von Drogen. Warum haben sie diese Lüge der blutsweinenden Madonna in die Welt gesetzt? Mhm. Und auch in diesem Moment, angesichts des Todes, hat er gesagt, ich habe nicht gelogen. Es ist ein Wunder.
Wow.
Und weißt du, da kommen wir zu der Eingangsfrage, die ich dir gestellt habe. Ich habe mich wirklich jahrelang mit diesem Fall beschäftigt, weil er mich nicht losgelassen hat. Ich glaube, der hat mich deswegen auch nicht losgelassen, weil ich kannte Grillo. Hm. Und ich halte den nach wie vor für einen netten, ernsthaften, aufgeschlossen, hochintelligenten Mann.
Hm.
Ich kann mir aber auch beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das ein Wunder war. Aber warum hat er dann gelogen? Warum hat der Herzchirurg gelogen? Warum haben die anderen drei jahrelang gelogen? Was hatten die davon? Es war ja nicht so, dass Grillo mit dieser Lüge irgendetwas bekam, außer einem riesen Ärger. Tja, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe genau das Problem. Ich kann es trotzdem natürlich nicht beantworten. Gut, vielleicht hat die Putzfrau heimlich da was drauf gemacht und sie haben es dann wirklich geglaubt.
Aber nee, das
war ja im Tresor. Ja.
Nein. Entschuldigung, das habe ich vorhin nicht richtig erzählt. Meine Schuld, mea culpa, wir sind ja beim Beichten.
Ja, nur zu.
Ich habe das falsch erzählt, weil der Witz an der Geschichte war, dass Grillo nicht gesagt hat, ich habe die aus dem Tresor genommen und da waren Blutstropfen drauf. Der Witz war, er hat sie aus dem Tresor genommen.
Und dann fing sie an.
Und dann fing sie in seinen Armen an zu weinen. Und zwar eine Viertelstunde lang.
Oh Gott. Die Arme.
Und man sah diese Tränen auf dieser Madonna. Das war der springende Punkt. Und wenn man, die hätten damals in der Kirche Grillo die tausende goldener Brücken gebaut. Die haben gesagt, sie brauchen doch nur sagen, die hatte schon die Tränen im Tresor drauf. Dann kann man das der Polizei in die Schuhe schieben, irgendwem in die Schuhe schieben und sagen, das ist manipuliert worden. Nur sagen Sie bitte nicht, dass das passiert ist, als sie in der Hand hatten, weil aus der Nummer kommen wir nie wieder raus.
Und jetzt sind Sie aus der Nummer nicht rausgekommen. Ist sie denn jetzt offiziell? Ist es jetzt das
jetzt
offizielle?
Jetzt ist etwas total Spannendes passiert danach, weil dass ein Bischof war, konnte man jetzt nicht sagen, das ist alles dummes Zeug.
Na klar.
Deswegen gibt es eine kleine Kapelle in der Nähe von Civitavecchia. Da wird diese Mutter Gottes verehrt. Da darf man reingehen, da kann man beten.
Hat sie nochmal geweint seitdem?
Nein. Da gibt es einen Parkplatz, kann man hingehen, da gibt es ein Dokumentationszentrum, kann man sich angucken, was damals passiert. Die haben nicht den Mut gehabt, hundertprozentig zu sagen, Lüge, stimmt alles nicht, Quatsch. Aber auch nicht den Mut zu sagen, wir machen eine Wallfahrtsstätte daraus, weil es ein hundertprozentig echtes Marienerscheinung ist. Sondern es war eine 50% Marienerscheinung.
Und sag mal so, weinende Marias, ist das so gängig oder gibt es noch so andere?
Nein, weinende Marias sind sehr selten. Also heute haben wir jetzt mal, ich habe dieses Beispiel nur erzählt, weil ich dabei war.
Ja. Die anderen Wunder, so sind das jetzt, was weiß ich, 30% weinende Marias, 30% welche, die zwischen Schafen auf einmal erscheinen. So, wie muss ich mir das vorstellen?
Also die die wichtigsten Erscheinungen sind drei. Eine in Mexiko. Eine in Lourdes und eine in Fatima, den Namen kennst du selbstverständlich.
Über die Fatima haben wir auch schon mal gesprochen, genau.
Diese drei Orte sind die drei wichtigsten Wallfahrtsorte der Welt. Und von den dreien halte ich alle drei Geschichten, sowohl Fatima als auch Lourdes, als auch Guadalupe in Mexiko, die sind so eigenartig, dass man es einem irre schwerfällt zu sagen, das ist sicherlich kein Wunder. In allen drei Fällen. Da
glauben ganz viele dran, die rennen doch alle nach Lourdes, die Leute. Ja.
Guadalupe ist das wichtigste Wallfahrtsort der Welt. 20 Millionen Menschen pilgern da jedes Jahr hin. Das Erstaunliche an diesem Wunder von Guadalupe ist, entscheidend für das Wunder war kein Priester, kein Historiker, kein Bischof, kein Papst, sondern entscheidend für dieses Wunder waren zwei Männer. Der eine arbeitete für die Filmfirma Kodak.
Kenne ich noch.
Und der zweite war ein ganz bekannter Astronom, der sich mit Sternenbildern auskannte. Und diese beiden Männer, beide nicht katholisch übrigens, haben eines der, wie ich finde, unfassbarsten Wunder dieser Welt entdeckt, aber das erzähle ich dir das nächste Mal.
Ist nicht dein Ernst.
Natürlich.
Du kannst doch nicht so einen Cliffhanger jetzt bauen.
Aber liebe Heike. Ich freue mich schon so darüber, dir das zu erzählen.
Da freue ich mich auch drauf. Ich bin sehr gespannt.
Jetzt erzähle ich dir das nächste Mal auch. Pass auf, ich verspreche dir was. Ja. Hm. Ich gehe bis zum nächsten Podcast in das weiße Raumschiff in der Peterskirche. Mhm. Ich erzähle dir genau, nicht nur wie es aussieht, sondern auch, was man da drin erlebt.
Genau.
Ich werde mal darüber reden, was mit meinem Leben nicht okay ist in der Peterskirche.
Genau, da ist immer diese komische Frau am Donnerstag. Befreien Sie mich. Nein.
Gute Idee eigentlich. Ich habe da so eine, ich kenne eine Frau, die spricht über Sachen wie Sex.
Die gibt es gar nicht eigentlich. Aber das ist alles Wunder.
Ja, genau.
Ja. Ja. Gut. Nee, das machen wir. Erzähl mir das nächste Woche. Erzähl mir diese Kodak-Geschichte. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Wunder. Und bis dahin passiert ja wieder irgendwas. Papst Leo haut wieder irgendwas raus und so. Hm?
Ja, und bis dahin.
Das ist ja auch die Heiligsprechung, ne? Von dem, wie heißt der? Carlo Acutis, wie heißt der?
7. September, ja, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf.
Da müssen wir dann auch dringend drüber sprechen.
Da gehe ich natürlich hin und da erzählen wir natürlich was von, ist ja klar. Und ich möchte mich auch nochmal kurz bedanken, weil die Vorverkaufszahlen von meinem Buch über Leo den 14., der stille Mönch auf dem Gipfel der Macht. Die Vorverkaufszahlen sind sehr, sehr gut. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die das Buch schon vorbestellt haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so viele Leute gibt, die, obwohl das Buch noch gar nicht im Handel ist, das jetzt schon bei Amazon vorbestellt haben.
Super.
Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass es euch eine große Freude machen wird. Und ich freue mich darauf, auf die nächste Sendung mit dir, Heike. Und darauf, dass die Zeit, in der du hierher kommst, immer näher rückt.
Die rückt immer näher. Ich werde schon jetzt aufgeregt. Das geht nicht mehr lange hin. Ich glaube, in 2 Monaten bin ich schon da. Kann das sein?
Ja, genau. Ja, genau. Also du kannst dir schon langsam überlegen, was du in deinen Koffer packst.
Ja, ich packe meinen Koffer. Genau.
Vielleicht nimmst du eine Bibel mit.
Ja, nee, die ist so groß, zu schwer. Außerdem Bibel, also wenn ihr irgendwas da habt, dann ist es ja wohl eine Bibel. Wir können mal wieder so Bibelstechen machen, das hat mir auch sehr gefallen.
Das machen wir auch, das finde ich toll. Ja. Und
was habe ich letztens gemacht? Mein Mann, wir standen hier so rum, da lag die Bibel noch, habe ich gesagt, wir machen immer Bibelstechen im Podcast. Er so, was ist das denn? Und da habe ich irgendwas mit irgendwo reingedingst und da stand dann irgendwas mit, sie wuschen den Wagen. Und mein Auto war so wahnsinnig dreckig. Und da hat er gesagt, siehst du, das ist eindeutig, du musst dringend mit diesem Auto in die Waschanlage fahren. Und die Bibel hat es uns gezeigt.
Ja. Ich hoffe, dass du das nächste Mal beim Bibelstechen etwas findest, was dein Leben mehr erleuchtet, als dein Auto zu waschen. Aber okay, das nächste Mal machen wir Maria, das Wunder, Kodak und wir machen einmal Bibelstechen.
Ja, okay. Und zack, ist eine Stunde rum. Ich freue mich jetzt schon.
Ich mich auch. Mach's gut, meine Liebe.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion, das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent, Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.